D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Der Wissenschaftsbetrieb quer durch alle Disziplinen hat sich innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte bekanntlich drastisch verändert. Grund ist das Internet und seine allumfassenden Möglichkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse papierlos auszutauschen. Wie das aktuell aussieht, stellen heute im Hörsaal der Mathematiker Günther M. Ziegler von der FU Berlin und der Literaturwissenschaftler Professor Peter Strohschneider vor. Es handelt sich dabei um die letzte Folge der Reihe Grenzfragen unter dem Titel »Schöne digitale Welt – Chancen und Grenzen der Digitalisierung«, eine gemeinsame Veranstaltung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Bayerischen Staatsbibliothek. Diesmal geht es konkret um Blogs, Wiki und Co. Wissenschaftskommunikation digital. Zunächst stellen die beiden Experten ihre Erfahrungen in Kurzreferaten vor, danach folgt eine Podiumsdiskussion. Geleitet hat sie der Kollege Bernd Graff von der Süddeutschen Zeitung. Es beginnt Professor Strohschneider.
Ich beginne, indem ich Ihnen eine kleine Folge von 8, sagen wir mal, Leithypothesen skizziere, die vielleicht diskussionsanregend sein können. Vielleicht aber auch unter dem Mangel leiden, zu wenig Dissens zu produzieren. Und die kommen ein bisschen schwergewichtig daher, aber anders kann ich halt nicht. Das erste ist eine Unterscheidung. Ich unterscheide bei Wissenschaft eine soziale oder institutionelle Seite und eine kognitive oder epistemische Seite. Und diese beiden Seiten haben etwas miteinander zu tun, aber sie sind nicht identisch. Auf der einen Seite bei den Institutionen, bei der sozialen Seite, bei der Kommunikation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geht es nämlich um andere Sachen als auf der epistemischen Seite von Wissenschaft. Es geht, insofern Wissenschaft eine soziale Veranstaltung ist, auf dieser sozialen Seite um Macht, um Geltung, um Dauer, um Erwartungssicherheit, um Ordnung. Und auf der anderen Seite geht es sozusagen um das Gegenteil, um neue Erkenntnis, also um Wahrheitsansprüche und deren Kritik, also um Irritation, nicht um Erwartungssicherheit, um Erwartungsenttäuschung und in gewisser Weise auch nicht um Ordnung, sondern um kognitive Unordnung, nämlich die Umordnung etablierten Wissens. Es gibt kein neues Wissen, wenn nicht altes Wissen umgeordnet oder beseitigt wird. Zweitens, das ist eine allgemeine mediengeschichtliche Beobachtung, die geht dahin, dass die neuen Medienformen die alten Medienformen nicht erübrigen, nicht überflüssig machen, sondern die Funktion der alten Medienformen spezifizieren. Noch immer, auch in unserer Welt, noch immer wird Schrift auch in Stein gemeißelt, aber eben nur noch im Totenkult. Oder die E-Mail beschert dem handschriftlichen oder ausgedruckten Brief eine neue Dimension der Förmlichkeit, derer man sich zum Beispiel bedienen kann, um jemand besondere Wertschätzung zu signalisieren. Und das kann man nicht in gleicher Weise per E-Mail. Also das Argument ist, die Geschichte der Medien ist nicht eine Geschichte, in der sozusagen die Zivilisation von einer Medienstufe auf die nächste springt, sondern es ist eine Geschichte, in der immer neue Medien das Feld der Medien überhaupt differenzieren und funktional spezifizieren. Und das heißt dann, rückständig ist, um das jetzt mal sozusagen polemisch, politisch zu sagen, rückständig ist, sich nur einer Medienform zu bedienen. Modern ist die Vielfalt unterschiedlicher Medien je für die eigenen wissenschaftlichen Zwecke auszunutzen und sich sozusagen dieses Spektrums zu bedienen. Und dafür, damit man das kann als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, ist es nötig, dass das System der Medien und der Kommunikationen für die Wissenschaft strukturell offen ist, also sich nicht sozusagen auf ein bestimmtes Medienformat festlegt. Drittens, Medientechniken sind mit bestimmten Kulturtechniken verknüpft und sie entwickeln sich schneller als die Medienkulturtechniken. Das kann jeder beobachten, wenn Sie einem kleinen Kind von einem Jahr ein Handy oder ein Telefonhörer ans Ohr halten, wo jemand spricht, dann sieht man einen Schock. Es wird die elementare Annahme des Kindes nämlich geschockt, dass dort, wo eine Stimme ist, auch ein Körper sei. Und alle Medien erzeugen solche Arten von Störungen elementarer anthropologischer Annahmen und Medienkulturtechniken bestehen darin, das sozusagen verarbeiten und dann auch reflektieren zu können. Und das ist für das gesamte Mediensystem der Wissenschaft von entscheidender Bedeutung und für das digitale Mediensystem in besonderer Weise. Dort muss unterschieden werden zwischen Informationen und Wissen, zwischen dem Wissbaren und dem Wissenswerten, zwischen dem, was aufbewahrt werden soll in bestimmten wissenschaftlichen oder für bestimmte wissenschaftliche Kontexte und dem, was gelöscht werden oder vergessen werden kann und so weiter. Viertens, die Medienformen, alle Medienformen, sind mit den Wissensformen, mit den Formen auch des wissenschaftlichen Wissens in einer bestimmten Weise gekoppelt, aber nicht strikt, sondern sozusagen lose. Sie beeinflussen sich gegenseitig, ohne dass man von einem Medium zu einer bestimmten Wissensform sozusagen kausale Ableitungen machen könnte. Und man muss berücksichtigen, auch im Wissenschaftssystem, dass Medienfragen einerseits instrumentelle Fragen sind. Ich habe ein bestimmtes Medium als Instrument für etwas, aber dass Medienfragen immer auch Machtfragen sind. Ich meine, für die Wissenschaft müsse die Leitfrage bleiben, wenn ich X erforschen will, welche Medienformate brauche ich dann dafür? Und es darf nicht umgekehrt sich sozusagen die Leitfrage im Wissenschaftssystem einschleichen, jetzt habe ich das Medium Y, was könnte ich damit denn mal Schönes erforschen? Die fünfte These ist sozusagen eine, die sagen will, dass die Unterscheidung von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften nicht so wahnsinnig erhellend ist und dass moderne Wissenschaft vielmehr dadurch gekennzeichnet ist, dass es quer zum Gefüge der etablierten Disziplinen ganz unterschiedliche Forschungspraktiken gibt. Experimentelle Forschungspraktiken, empirisch beobachtende Forschungspraktiken, hermeneutisch interpretierende, systematisch logische, simulative, sogenannte datengetriebene Forschungspraktiken und so weiter. Die stehen quer zum Gefüge der Disziplinen und für die Disziplinen, und zwar im Grunde für alle Disziplinen der Wissenschaft, für beinahe alle vielleicht, ist kennzeichnend, dass sie solche unterschiedlichen Forschungspraktiken integrieren. Und zwar in dem, was ich mit einem Ausdruck Ihres ehemaligen Kollegen Jochen Brüning Apparate nennen würde. Und Apparate ist etwas, was sozusagen zwischen dem Forschungsprozess und den Medienformen steht. Apparate wären zum Beispiel Sammlungen von Dingen, also im Naturkundlichen Museum, und Metadaten und 3D-Digitalisate. Das wäre eine Art von Apparat, den ein Forscher braucht, um damit forschen zu können. Eine andere Art von Apparat, meiner zum Beispiel, wäre ein Handapparat aus einer bestimmten Anzahl von Büchern, aber auch ein voll ausgestatteter Wissenschaftlerarbeitsplatz mit allen Zugängen zum Internet, die es gibt. Oder eine andere Art von Apparatur wäre eine technische Versuchsanordnung, also sagen wir das CERN und die Datenspeicher und die enormen Datenverarbeitungsmaschinen, die an dieser Versuchsanordnung dranhängen und sozusagen die Partikelphysik ermöglichen oder diese Form von Teilchenphysik ermöglichen. Vielleicht sollte ich unter fünftens noch dazu sagen, diese Ausdifferenzierung unterschiedlicher Apparate und Forschungspraktiken, die geht quer zu den Disziplinen, das habe ich schon gesagt. Ich will es an einem Beispiel erläutern, meinem eigenen Fach. Ich bin Germanist und innerhalb der Germanistik gibt es eine Teildisziplin, die germanistische Sprachwissenschaft, die sich teils hermeneutisch interpretierender Forschungspraktiken bedient, zum Beispiel wenn sie linguistische Diskursanalyse macht, die sich empirisch beobachtender Forschungspraktiken bedient, zum Beispiel dann, wenn sie Spracherwerbsforschung betreibt, die sich experimenteller Forschungsformen bedient in der Phonetik, also indem sie Leute beobachtet in Versuchsanordnungen, wenn sie spricht, die sich datengetriebener Forschungspraktiken, simulativer datengetriebener Forschungspraktiken bedient, zum Beispiel wenn sie große linguistische Korpora erforscht. Ich führe unter anderem diese Unterscheidung verschiedener Forschungspraktiken ein, um diesen Great Divide zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, um den aufzulösen, sozusagen durch ein komplizierteres Beziehungsgefüge, weil das Argument dann wäre, dass die unterschiedlichen Medienformen mit bestimmten unterschiedlichen Forschungspraktiken sozusagen Affinitäten eingehen und dass deswegen das Verhältnis zwischen den Disziplinen und diesen Medienformen uneindeutig ist. Man kann nicht mehr sagen, dass ein Germanist wie ich in dem Sinne ein Buchwissenschaftler sei, wie sozusagen der Bibliotheksjargon von Buchwissenschaften redet, obwohl ich zwingend Bücher brauche und nicht nur die Texte, die in den Büchern stehen. Siebtes, vorletztes Argument, verschiedene Medienformen setzen unterschiedlichen Forschungspraktiken in unterschiedlicher Weise Widerstand entgegen. Um es am Beispiel von Schreiben und Schrift zu sagen, und zwar von Schreiben und Schrift sowohl in analogen wie in digitalen Medien. Unterschiedliche Medien des Schreibens und der Schrift sind unterschiedlich langsam oder schnell, erleichtern oder erschweren das Schreiben, auch das Formulieren, sind schwer oder leicht kopierbar, sind einfach oder umständlich korrigierbar, sind unterschiedlich tolerant gegenüber Fehlern, gegenüber assoziativen Verknüpfungen, gegenüber der Unterscheidung von Begriffen und Metaphern zum Beispiel, sind unterschiedlich teuer und billig, sind unterschiedlich zugänglich oder unzugänglich und so weiter und so fort. Und meine Leithypothese ist, weniger Widerstand der Medien, weniger Widerstand ist nicht stets wissenschaftsförderlicher als mehr Widerstand. Manchmal braucht es mehr Widerstand am Material, um gut denken zu können, als weniger. Manchmal muss man gegen das Langsame beschleunigen. Und ich kann das am besten, das ist mein Schluss, achte Leithypothese, ich kann das am besten an der historisch-hermeneutischen Forschungspraxis, also meiner eigenen, zeigen. Sie ist nämlich um den Preis ihrer Qualität in spezifischer Weise auf den materialen Widerstand der Medien angewiesen. Und zwar deswegen, vor allem deswegen, Hypothese, weil sie sich wesentlich im Modus der Autorschaft vollzieht. Das heißt, der Erkenntnisprozess und der Schreibprozess sind sozusagen nicht unterscheidbar. Weil das eine Wissenschaft ist, deren Erkenntnisinstrumente, also vor allem Begriffe und Metaphern, und deren Darstellungsmittel eben diejenigen sind, derer sich auch die natürlichen Sprachen bedienen. Und zwar jene Sprachen, in denen ein Großteil der Forschungsgegenstände der Geisteswissenschaften verfasst ist und in jenen Sprachen, derer sich auch die Umwelt der Wissenschaft bedient. Es ist also in den Geisteswissenschaften besonders leicht, zwischen wissenschaftlicher Kommunikation und nicht wissenschaftlicher Kommunikation, dass es dort zu Verwechslungen kommt. Man braucht aber Abstand und den scharfen Abstand von der Alltagssprache, um gute Wissenschaft machen zu können. Man braucht Abstand von den Gegenständen, um über sie wissenschaftlich etwas sagen zu können. Und die alten Medien, die Medien der Buchkultur, die alten Medien haben sozusagen eingeübte Effekte gehabt im Hinblick auf eine solche Abstandschaffung, die relative Unzugänglichkeit der Speicher, der Buchspeicher und ihre Knappheit auf der sozialen Seite von Wissenschaft. Diese relative Knappheit in der Printkultur hat eben auf der epistemischen Seite von Wissenschaft gezwungen zur Konzentration, zur Verdichtung, anstatt zur Diffusion. Es stand nur begrenzter Druckplatz zur Verfügung. Ich gebe eine Zeitschrift heraus, die mit einer Internet, also eine Printzeitschrift, die mit einer Internetzeitschrift konkurriert. Beide publizieren Rezensionen. Und unser wichtigstes Qualitätssicherungsinstrument in der Printzeitschrift ist zu sagen, die Rezension ist 3 Seiten und nicht 5. Das ist unser wichtigstes Qualitätssicherungsinstrument. Wir haben knappen Platz und die Autorinnen und Autoren müssen um diesen knappen Platz konkurrieren und sich also kurz fassen, prägnant fassen, scharf fassen, während in der Internetzeitschrift man halt so lange schreibt, wie die eigene phatische Neigung anhält. Also solche Mechaniken haben uns gezwungen zur Konzentration anstatt zur Diffusion, zur Kürze statt zur Weitschweifigkeit, das war mein Thema, zur Selektion statt zur Akkumulation von allem und jedem und zur Versachlichung anstatt zur Personalisierung. In den sozialen Netzwerken findet aber entschieden Personalisierung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerkommunikationen statt. Und wie wir damit umgehen, das müssen wir in den Wissenschaften neu lernen, wenn wir denn sozusagen die Standards an die Qualität, Präzision, Distinktivität wissenschaftlichen Wissens aufrechterhalten wollen. Im Mediensystem mag das anders sein als im Wissenschaftssystem, aber in der Wissenschaft jedenfalls, meine ich, muss es vor allem um dieses gehen, um epistemisches, also um wissenschaftliches Wissen. Für die Wissenschaft gilt daher, Medien sind kein Selbstzweck, sondern sie sind, was ihr Name sagt, eben ein Mittel zum Zweck der Erkenntnis. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen zum Thema sozusagen 2 kleine Fallstudien mitgebracht, mit dem Versuch, das Ganze konkret zu machen, unter der Überschrift die Geschwindigkeit des Wissens und die Kosten des Wissens, was beides Themen sind, die uns auch aktuell umtreiben. Die erste Fallstudie ist uralt. Die ist von 1985, 1986 mein erster Aufsatz. Super stolz drauf, damals wie heute. Das war blaue Tinte auf Papier, Brief an meinen Doktorvater. Ganz oben rechts kann man vielleicht noch sehen, es ist datiert auf 9. Februar 1985, war ein Samstag. Ich hatte was rausgefunden und ich habe versucht, ihm das zu beschreiben. Und ich weiß, ich habe den Brief dann unter der Tür von seinem Büro durchgeschoben, sodass er das dann am Montag findet. Und das ist die Kopie, die ich noch davon habe. Das, was ich damals rausgefunden habe, habe ich dann aufgeschrieben, sozusagen mein erster Aufsatz. Und das war Handschrift, also in diesem Fall Bleistift auf Karo-Papier. Ich zeige Ihnen sozusagen den Weg zur Publikation und damit eben auch zur Verbreitung von dem Ganzen. Das ist der Abstract, also die Kurzfassung vor dem Aufsatz. Was drin stand, erkläre ich heute nicht, da müsste ich weiter ausholen. Das Ganze ist dann getippt worden, hat Harvey gemacht, ein Sekretär bei uns am Institut am MIT. Das ist also sozusagen das Typoskript, also Manuskript, wo Manus die Hand noch drin ist. Und das ist jetzt Schreibmaschine inklusive der Kurzfassung. Das ist, nachdem die Gutachten von den Gutachtern kamen, dann noch überarbeitet worden, also auch mit Tippex und überkleben und Seite austauschen und so weiter. Und damit dann zum Verlag gegangen und publiziert worden 1986 im Juli, also knapp 1,5 Jahre später. Das ist relativ schnell in der Mathematik, im Journal of Combinatorial Theory Series A, Band 42, 1986. Und damit hat es die Fachwelt, weil die Zeitschrift an so und so viele Bibliotheken geht, eben auch lesen und rezipieren können. Und sie haben es teilweise auch getan. Der Aufsatz ist heute auch noch zugreifbar. Allerdings, das Copyright musste ich damals dem Verlag übertragen. Der Aufsatz ist zugreifbar inzwischen über die Webseite des Konzerns Elsevier. Wenn Sie ihn lesen wollen oder ich ihn auch runterladen will, kostet das $31.50, weil sozusagen das Wissen jetzt dem Verlag gehört. Gegen den Reed Elsevier Konzern, der eine sagenhafte Umsatzrendite macht von 36% auf den Umsatz, so wie das kein Großkonzern sonst auf der Welt schafft, also auch Microsoft nicht und BMW erst recht nicht, läuft seit Januar ein ziemlicher Boykott von Wissenschaftlerseite, ausgelöst durch einen Blog, und da sind wir sozusagen in der Wissenschaftskommunikation von Tim Gowers, Fields Medalist, Kombinatoriker, der damals 3 Gründe genannt hat, warum er nicht mehr mitmachen will, sozusagen nicht mehr für Elsevier arbeiten will. Den ersten Grund können Sie hier unten vielleicht noch lesen. Er sagt, der Verlag verlangt wahnsinnig hohe Preise, weit über dem, was irgendwie vernünftig klingen könnte und eben dann auch der Leistung entspricht, die die reinstecken in die Publikation. Und er wundert sich, warum die, why they can get away with it. Das war ein Einzelner, der gebloggt hat. 2 Tage später gab es eine Webseite, die kommt dann als nächstes noch, The Cost of Knowledge, wo einzelne Wissenschaftler erklären können, dass sie auch jetzt Elsevier boykottieren wollen, aus den damals genannten Gründen. Und das hier ist ein Screenshot von heute, können Sie daran sehen, weil heute früh die Marke von 10.000 boykottierenden Wissenschaftlern überschritten worden ist. Das ist, glaube ich, schon ein ganz ordentliches Statement. Ich selber habe mich nach bisschen Überlegen dann auch angeschlossen und das ist auf meinem eigenen Blog die Aufforderung boykottiert Elsevier verbunden mit der Aussage, ich boykottiere Elsevier, bin also aus 2 Herausgebergremien zurückgetreten und so weiter und habe erklärt, warum ich das tue. Das sind dieselben Gründe, die eben auch Gowers genannt hat. Da ist also jetzt Protest unterwegs. Das ist die Kommerzialisierung des Wissens, gegen die wir hier da eben boykottieren. Letztlich ist es so, dass wir umsonst unsere Erkenntnisse beim Verlag abliefern, die wir aber sozusagen mit Steuerzahlergehältern gefunden haben und das Ganze dann für riesiges Geld an die Bibliotheken und die Steuerzahler zurückverkauft wird. Das ist das Geschäftsmodell, mit dem er offenbar 36% auf Umsatz verdienen kann. 2. Fallstudie, jetzt gehen wir in die Gegenwart, einer meiner neuesten Aufsätze, einer, auf den ich wahnsinnig stolz war. Das ist die Version, in der wir es selber gesetzt haben. Da war jetzt keine Sekretärin oder Sekretär mehr dran beteiligt. Textsystem LaTeX, in dem in der Mathematik auch publiziert wird. Ein Aufsatz, wo ich Ihnen jetzt auch wieder nicht erkläre, worum es genau geht, weil das zu weit führen würde. Diesen Aufsatz haben wir, nachdem er fertig war, ich habe ihn auf Konferenz vorgetragen in Los Angeles, hat ein bisschen Wellen geschlagen und ich habe ihn 3 Tage später dann im Archiv abgeliefert. Archiv ist ein Preprint-Server, der jetzt sozusagen physikalisch in Cornell sitzt, aber von der ganzen Welt aus verwendet werden kann, wo, ich sag mal, fast alle Mathematiker heutzutage, wenn sie einen Aufsatz fertig haben, ihn erstmal dort abladen. Am nächsten Morgen gehen dann E-Mails rum, die jedem Wissenschaftler informieren über die neuen Preprints aus seinem Spezialgebiet. Und das hier ist also mein Aufsatz. Man kann hier etliche Details sehen auf dieser Seite. Das eine, was Sie hier links unten sehen, ist, da gibt es 2 Versionen. Also der ist am 19. November eingereicht worden, 2009. Und am 26. Oktober war die Originalversion und 19. November eine revidierte Version. Man kann sehen hier, man kann durchaus seine Aufsätze dann auch in Facebook posten. Das ist sozusagen das. Es gibt einen Blog-Eintrag, der sich darauf bezieht und so weiter. Das ist sozusagen unser öffentlich kostenlos für alle zugängliche Portal. Das ist der Blog von einem Kollegen aus Israel, Gil Kalai an der Hebrew University, der auf seinem Blog berichtet über unseren Durchbruch und in diesem Blog-Eintrag unter anderem eben anbietet, kann man hier unten sehen, here is the link to the breakthrough paper. Das freut uns natürlich, wenn er das so sieht. Ich habe dann sozusagen selber Werbung gemacht für unseren Aufsatz, weil ich den wichtig fand. Das ist ein Aufsatz, das ist die Titelseite der Mitteilungen der Deutschen Mathematikervereinigung, wo ich eben berichtet habe unter der Überschrift 3n bunte Punkte in der Ebene, was sozusagen das Ausgangsproblem bezeichnet. Und der Aufsatz ist dort im Druck erschienen, September 2010, also weniger als ein Jahr nach sozusagen Ankündigung des Ergebnisses. Das ist dann auch in den Notices der amerikanischen mathematischen Gesellschaft erschienen. Das ist sozusagen die Webseite, wo der Aufsatz wieder sozusagen am Titel angekündigt ist. Auch das ist kostenlos im Internet alles zugreifbar heutzutage für alle. Und das ist wieder der Aufsatz selber. April 2011, also 1,5 Jahre nach Ankündigung des Ergebnisses. Dies sind aber sozusagen die populärwissenschaftlichen Darstellungen für die Community, in denen ich versuche zu zeigen, was wir herausgefunden haben, wo aber der Kern des Ganzen, also der technische Beweis und solche Sachen, notwendigerweise nicht drin sein können. Das ist ein bisschen komplizierter, ist inzwischen lange publiziert, leider nicht von uns. Der erste Aufsatz, der dann erschienen ist, war der von den Kollegen Rečica und Sivaljevic aus Belgrad im Journal of Combinatorial Theory Series A, also genau derselben Zeitschrift, in der ich damals meinen ersten Aufsatz hatte, wo sie sagen, sie geben einen neuen Beweis für den neuen Terberg-artigen Satz von Blagojevic, Matschke und mir und sagen, was sie da selber rauskriegen. Diesen Aufsatz können Sie auch bei Elsevier kaufen für $31,50, obwohl Elsevier sehr wenig zu dem Aufsatz beigetragen hat. Die zweite Publikation ist dann von Matuszek, Tanzer und Wagner aus Prag und Zürich in Discrete and Computational Geometry, einer Zeitschrift, die ich selber mit herausgebe, wo sie einen auch modifizierten Beweis für, was sie sagen, the beautiful proof von uns angeben. Das ist sozusagen die zweite Publikation des Ergebnisses. Das, was leider noch nicht publiziert ist, ist unser eigener Aufsatz. Der hängt seit inzwischen 2,5 Jahren bei der angeblich besten Mathematikzeitschrift der Welt, Annals of Mathematics. Das hier ist E-Mail-Korrespondenz vom März 2012. Und wenn ich jetzt unter der Überschrift die Geschwindigkeit des Wissens bin, dann sehen Sie hier, wenn die 2,5 Jahre versuchen, diese 13 Seiten Aufsatz zu lesen, wo es inzwischen etliche Kollegen offenbar gelesen, neu aufgeschrieben und schon publiziert haben, dann haben wir da durchaus ein Problem, auch auf dem Weg Mathematik und Resultate zu kommunizieren, so dass sie dann in den besten Fachzeitschriften der Welt eben auch erscheinen können. Jetzt kann man natürlich fragen, warum muss das in so einer Fachzeitschrift erscheinen, wenn es eigentlich ohnehin kostenlos im Internet zugreifbar ist. Das ist jetzt wieder die Frage nach den Qualitätssicherungssachen, der Mathematik. Es gilt eben einfach, dass ein Aufsatz, der in den Annals of Mathematics erscheint, von mehreren Gutachtern geprüft worden ist auf Korrektheit, auf Relevanz, auf Verständlichkeit und so weiter. Deswegen ist es Gütesiegel, einen Aufsatz in den Annals zu haben, was für mathematische Karrieren wichtig ist. Ist in dem Fall vielleicht für mich selber nicht so wichtig, aber zum Beispiel wichtig für den jungen Doktoranden Benjamin Matschke, der da als Co-Autor dabei war, für den es wirklich wichtig wäre, dass der Aufsatz dort publiziert wird. Die Ironie der Geschichte ist, dass Benjamin Matschke seine Postdoc-Stelle dann erstmal angetreten hat, genau da, wo die Annals of Mathematics verlegt werden, nämlich in Princeton, war jetzt ein Jahr Postdoc am Institute for Advanced Studies in Princeton, wo die offenbar immer noch verzweifelt nach einem Gutachter für genau diese Arbeit suchen. Das war die letzte E-Mail, die ich da bekommen habe von einem der Herausgeber der Annals, wo er sagte, sie haben Schwierigkeiten, einen kompetenten Referee zu finden und ich hoffe, der jetzt dran sitzt, meldet sich bald. Das ist Stand von März 2012. Da gibt es im Moment auch keinen Update dazu. Und damit beende ich meinen Exkurs über die Kosten des Wissens, wo ich eben auch verweisen wollte auf den Elsevier-Boykott und die Geschwindigkeit des Wissens, wo Sie auch die verschiedenen Medien sehen konnten, eben auch das Archiv, der Blog und so weiter, wo Dinge präsentiert werden, aber wo man dann merkt, dass das traditionelle Publizieren in der Zeitschrift dann eben plötzlich auch sehr ärgerlich lange dauern kann. Ende meiner Kurzpräsentation.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Ich fange mit Ihnen an, Herr Ziegler. Vielleicht den Vorfall, den Sie da beschrieben haben, nochmal zusammenfassen. Also Sie haben einen Aufsatz veröffentlicht. Ich meine jetzt nicht den ersten, sondern den zweiten. Im Zeitalter des Netzes können Sie den auf einen Mathematikserver, dezidierten Mathematikserver der Cornell University stellen. Und da kann er auch weltweit abgerufen werden.
Und wird er auch. Also zunächst mal, das ist ein Server, der weltweit abgerufen wird, wo hauptsächlich, glaube ich, Mathematik, Informatik, Physik, Chemie sich abspielt und das ist das, was gelesen wird. Also ich gehe eigentlich sehr selten noch sozusagen ins neue Zeitschriftenregal in der Bibliothek, wo dann das ist, was dann sozusagen endgültig gedruckt wird. Das Drucken ist bei Zeitschriften ohnehin nicht mehr so wichtig, zumindest in der Mathematik. Bei Büchern ist es ganz was anderes. Mhm. Ich lese, aber ich kriege jeden Morgen vom Archiv eine E-Mail, wo die neuen Preprints angekündigt werden aus den Bereichen, was ich lese, ist diskrete Mathematik, metrische Geometrie und Topologie sind so drei von den Bereichen, also drei Mathematikbereiche und da schaue ich durch, was es da Neues gibt und typischerweise gibt es da zwei, drei Sachen von den 40 oder 30 oder so, die ich mir ein bisschen genauer anschaue.
Aber um das klar zu machen, da liegen nicht Abstracts, sondern da liegen die kompletten
Aufsätze. Da liegt der gesamte Aufsatz, ja.
Und der auch von Ihnen schon, wie Sie gesagt haben oder gezeigt haben in dem Screenshot, auch gesetzt ist. Also der ist druckfähig.
Ja, der ist gesetzt und der ist gesetzt in demselben Satzsystem, das am Ende der Verlag auch verwendet. Ja.
LaTeX. So, und offensichtlich hat dieser Server und das, was da hinterlegt ist, eine große Aufmerksamkeit in Ihren Fachkreisen. Dieser Aufsatz ist dann rezipiert worden. Also Menschen haben den gelesen und haben darauf auch reagiert, indem sie auch selber weiter Forschung damit betrieben haben. Habe ich das auch richtig verstanden?
Richtig, ja.
Okay, das ist also ein Strang, der sozusagen sich in der digitalen Welt abspielt, der auch relativ beschleunigt abläuft. Also sie legen was ab, Menschen registrieren das, arbeiten da wieder selber mit und antworten darauf auch wieder mit Postings auf diesem Server. Ja. Gleichzeitig gibt es aber noch einen analogen Strang und den habe ich nicht verstanden. Was hat es also damit auf sich?
Der analoge Strang ist eben einfach der, dass wir sozusagen, wenn wir jetzt Mathematik in der ganzen Breite sehen und eben nicht nur diese Fachdiskussion, natürlich auch versuchen zu breiten, wenn Dinge weiter interessant sind. Und in diesem Falle ist es die Mitteilung der Deutschen Mathematikervereinigung, was eine Zeitschrift ist, die viermal im Jahr erscheint. Das ist eine Printzeitschrift, obwohl die inzwischen auch digital zu lesen ist, aber es ist eigentlich sozusagen ein Couchtischmagazin, wo ich sozusagen für die Mathematiker und ihre Freunde versucht habe, auf ein paar Seiten zu erklären, welches Problem wir da studiert haben, warum das interessant ist. Das ist sozusagen eine Diskussion für die breitere Fachöffentlichkeit und habe da von diesem Aufsatz erzählt.
Das ist also quasi ein Teaser für den Aufsatz, der im Netz längst ist, also irgendwie ein Hinweis darauf, dass der Aufsatz da liegt. Man kann ihn auch da abrufen. Aber der Aufsatz wird auch gedruckt, faktisch.
Das ist also bei meinem Aufsatz jetzt sozusagen das Ziel immer noch. Der ist im technischen Sinne noch nicht gedruckt, weil die Zeitschrift, bei der wir ihn eingereicht haben, so schnell noch nicht war.
Genau, und Das habe ich nicht verstanden. Also dieser Aufsatz zirkuliert, er hat schon Reaktionen hervorgerufen, Fachleute haben sich dazu verhalten, aber er liegt noch auf dem Tisch irgendeines, sage ich jetzt mal, Lektors seit 3,5 Jahren, der den nicht publiziert bekommt. Naja, Warum ist das so?
Wir haben der Gutachterprozess, der in der Mathematik immer so läuft, dass ein Aufsatz eben bei der Zeitschrift eingereicht wird, die schickt ihn dann raus an 2 oder 3 Fachgutachter und versucht von denen eine fachliche Stellungnahme zu bekommen und aufgrund dieser Gutachten mit entsprechend möglicherweise notwendigen Änderungen und so weiter soll dann publiziert werden. Das geht jetzt schnell oder langsam, je nachdem wie geschickt sich der Lektor anstellt mit Gutachter finden, je nachdem wie schnell die Gutachter arbeiten und das ist je nachdem bei welcher Zeitschrift ist, kann man da eben Glück haben oder Pech haben und das geht dann schnell oder eben nicht schnell.
Aber das, was Sie beschrieben haben, ist doch eine lächerliche Situation. Der Aufsatz ist doch längst von der Fachwelt rezipiert, er ist kommentiert worden, Menschen haben darauf schon andere Forschungen aufgebaut und er liegt immer noch als Prototyp irgendwo rum, wartet auf die Publikation im Druck.
Genau.
Warum ist es denn noch nötig, das zu machen? Warum tut man sich das an?
Ich glaube, inzwischen ist es wirklich nur noch deswegen nötig, weil für diesen Aufsatz, wo wir die Sache ja zuerst rausgekriegt haben und die anderen haben sozusagen nur noch nachgekocht und angeblich ein bisschen einfacher, einfach dieses Qualitätssiegel veröffentlicht in einer renommierten Zeitschrift sehr wichtig ist. Und dieses Qualitätssiegel, wie gesagt, ich selber brauche es eigentlich nicht mehr, aber ich sag mal, einen Leibniz-Preis bekommt man als Mathematiker nicht ohne Publikationen entweder in Annals oder Inventiones oder Acta zu haben, was sozusagen die Top-Zeitschriften sind. Das heißt, für meinen Doktoranden, aber auch für den Kollegen in Belgrad, also meine Co-Autoren, ist es einfach doch sehr, sehr wichtig, eben dann diesen Qualitätsstempel und damit sozusagen den Stempel, das ist unsere korrekte Entdeckung, eben sozusagen auf Dauer zu bekommen. Und das ist das, worauf wir noch warten. Mhm. Die Situation ist lustig, deswegen dachte ich, kann man die auch mal herzeigen.
Ja, natürlich. Das zeigt aber auch, und da komme ich gleich zu Ihnen, Herr Strohschneider, dass man dem Medium ja vielleicht noch nicht allzu viel zutraut. Sie sprachen bei Ihrem Punkt 3, Medientechniken entwickeln sich schneller als die Kulturtechniken und sprachen von einem Schock, den man erlebt, wenn man als Wissenschaftler mit Netzkommunikation zu tun hat. Befindet sich die Wissenschaft noch im Stadium des Schocks? Oder warum traut man dem Cornell-Server nicht zu, dass er tatsächlich auch Wissen beinhaltet, sondern wartet noch auf einen analogen Druck seit 3,5 Jahren?
Also ich glaube nicht, dass die Wissenschaft im Zustand des Schocks ist. Der Fall, finde ich, ist ein Ding, meine Ahnung jedenfalls ist, man könne ihn gut beschreiben, wenn man diese Unterscheidung der institutionellen und der epistemischen Seite von Wissenschaft, mit der ich begonnen habe, wenn man die hernimmt. Epistemisch ist es gegessen. Also ich meine das gar nicht despektierlich, sondern es ist klar, dass das sozusagen ein in der Fachcommunity wertgeschätzter, weiterverarbeiteter wissenschaftliche Leistung ist. Aber institutionell ist das Problem noch nicht gegessen. Es muss mit Reputation ausgestattet werden, es muss sozusagen weiterverarbeitet werden und zwar nicht die mathematische Erkenntnis, die da drin steckt, sondern dass die Mathematiker, die die produziert haben, als soziale Wesen im Wissenschaftssystem leben und dort sozusagen Positionsansprüche haben, Karrieren machen wollen, Verhandlungen führen wollen, Preise bekommen wollen und so weiter. Und das Interessante am Wissenschaftssystem ist, dass es immer sozusagen mit Wahrheitsfragen befasst ist, aber dass die Wahrheitsfragen nie alles sind, weil es immer sozusagen diese andere Seite gibt. Und ich fand das ein wunderbares Beispiel für, also das, was ich lose Koppelungen nenne. Die beiden Seiten haben miteinander zu tun, aber sie lassen sich nicht einfach auseinander ableiten. Das ist sozusagen der Gag und was für eine, also sagen für eine Wissenschaftsforschung, eine Wissenschaftssoziologie, eine Erkenntniswissenschaft, der interessante Aspekt ist genau an solchen Konstellationen.
Aber kann man so weit gehen zu sagen, dass dann eben diese Netzpublikation nicht Teil der Institution ist? Also ist sie noch nicht geadelt dazu? Sie ist ja wahrgenommen durch die Fachwelt.
Ja, nur auf dem Archiv kann man auch den letzten Schrott unterbringen. Das heißt, wenn ich so einen Aufsatz im Archiv veröffentliche, dann tue ich das an einem bestimmten Tag und das ist nächsten Vormittag erscheint das für die gesamte Welt sichtbar. Das heißt, die Tatsache, dass das interessant ist und dass das korrekt ist und dass es verständlich ist, muss sich dann erst klären. Der übliche Weg, dass sich das klärt, ist der, dass eingereicht wird bei einer Fachzeitschrift, dann begutachtet wird und dann publiziert wird. Und dann bekommt es eben den Stempel, ist verständlich korrekt geprüft und so weiter. In diesem Falle ist es eher unüblich, dass es auf der einen Seite sozusagen Propaganda bekommt über Blogs und sozusagen fachöffentliche Zeitschriften und dass auf der anderen Seite wird üblicherweise in der Mathematik auch nicht so schnell nachgekocht und dass die, die nachkochen, dann eben auch noch mit dem Publizieren schneller sind. Damit wird dann das überflüssig. Aber der übliche Weg der Validierung eben in der Mathematik und dann eben auch den Qualitätsstempel läuft genau über die Fachzeitschrift und deren Publikation. Das Archiv hat solche Stempel nicht.
Das heißt also, so eine Validierung findet im Netz so nicht statt. Dann kommen wir zu dem Punkt.
Doch, aber Postpublikation, das ist der Punkt. Also erst hinterher.
Ja.
Das Beispiel zeigt doch, dass wir sozusagen zwei Spannungsfelder haben. Das eine ist das Spannungsfeld sozusagen von Wahrheit und Verbindlichkeit. Über die Tragfähigkeit des Wahrheitsanspruchs dieser mathematischen Erkenntnis ist gewissermaßen innerhalb dieser Community und soweit jetzt die Prüfzeit dauert, schon entschieden. Aber über die Verbindlichkeit noch nicht. Und die Verbindlichkeit ist etwas, was sozusagen institutionell im Wissenschaftssystem hergestellt wird. Und dazu gehört die Zeitschrift, ihre Reputation, der Standard, den sie an Begutachtungsaufwendungen treibt, im Grunde auch die Zeit. Also sie steigert auf eine gewisse Weise nicht die Gültigkeit, sondern die soziale Geltung dieses Wissensanspruchs. Erst sozusagen jenseits eines Schwellenwertes symbolisiert die Zeitdauer, dass da ein paar inkompetente Leute sich nicht darüber einigen können, wer wirklich begutachten soll. Bis zu diesem Schwellenwert symbolisiert die Zeit Sorgfalt, Penibilität und sozusagen höchste Verbindlichkeit. Und die zweite Spannung ist eben die sozusagen von Tempo und Qualitätssicherung, die sich da drin abbildet in der Unterschiedlichkeit, in der die Medien prozessieren.
Das heißt also, ich sage es nochmal, dass diese Publikationsform, die fürs Netz gewählt worden ist, eben noch nicht Teil der Institution ist. Also man könnte ja sagen, ihr Name ist eine Marke und egal, wo Sie irgendwas hin tun und wenn Sie das auf irgendeine kostenlose Blog-Plattform tun, dann wird das schon stimmen, denn Sie stehen mit Ihrem Namen dafür. Das, so funktioniert es aber nicht.
Also so funktioniert es in der Mathematik nicht. Nein. Ich meine, die Gefahr ist immer, dass man Leuten, die Renommee haben, dann glauben, dass ihre Sachen richtig sind. Aber wir haben in der Mathematik eben anders als vielleicht in anderen Wissenschaften eben auch sozusagen ganz präzise Kriterien für was korrekt ist. Und das primäre Kriterium ist eben auch immer korrekt und das lässt sich entscheiden. Und das muss auch geprüft werden, auch dann, wenn die Leute ein Renommee haben, das sagt, was der üblicherweise abliefert, wenn der so laut tönt, ist dann auch richtig.
Ist dann die Institution, so wie Sie sie beschreiben, Herr Strohschneider, ist sie dann noch nötig oder ist das ein Riese auf tönernden Füßen? Also braucht man das noch, diesen Ritterschlag des Gedruckten?
Also man braucht irgendetwas, das diese Funktion erfüllt. Und wie das aussieht, das ist ganz unterschiedlich. Das kann sozusagen das traditionelle Print-Publikationswesen sein oder funktionale Äquivalente im Netz. Also das Wissenschaftssystem produziert doch Ansprüche auf wissenschaftliches Wissen oder auf Wahrheit immer unter der Prämisse, dass auch die besten Leute Fehler machen können, dass auch die reputierlichsten Fachvertreter irgendwann mal richtig schwach denken. Also ohne diese Prämisse kann wissenschaftliches Wissen nicht produziert und distribuiert werden, denn das, was das wissenschaftliche Wissen von allen anderen Wissensformen, Alltagswissen, Glaubenswissen, normativen
Bauchgefühle,
was Sie wollen, Erfahrungswissen, ästhetischen Wissensformen und so weiter unterscheidet, ist, dass es ein Wissen ist, das unter Vorbehalt gestellt ist. Es ist unter den Vorbehalt gestellt, dass es jetzt und hier womöglich gilt, dass aber andere es vielleicht schon oder wir zu einem späteren Zeitpunkt besser wissen können. Und sozusagen diese prinzipielle Ungewissheitsindex, der am wissenschaftlichen Wissen dran steckt, der muss aufrechterhalten werden. Und das geht nur sozusagen institutionell. Denn der Wahrheitsanspruch selbst, der beruht darauf, dass ich sage, klar ist das wahr und unbestreitbar. Die Institution muss sozusagen die Aufrechterhaltung der Bestreitungsmöglichkeiten eines Wissensanspruches garantieren. Das ist die Leistung des Wissenschaftssystems.
Also ist das nicht nur eine Floskel, Ihren Aufsatz da nochmal veröffentlicht zu sehen, sondern es ist absolut nötig. Ja. Auch wenn es jetzt 3,5 Jahre dauert und im rein analogen Zeitalter ohne Netz hätte die Fachwelt 3,5 Jahre jetzt gewartet darauf, dass Sie forschen. Also erzählen Sie die Geschichte darum als Posse oder einfach als, wie Sie sagen würden, Ausdifferenzierung eines Systems, wo halt die einzelnen Medientechniken sich eben voneinander differenzieren, aber nicht ablösen? Das ist, glaube ich, der Punkt 2, den Sie eben referiert haben.
Ich glaube beides. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich eine Posse in diesem Falle, aber ich glaube, man kann daran eben auch sehr gut etliche Aspekte der Wissenschaftskommunikation da sehen, wie das in der Mathematik läuft und eigentlich auch sehr gut läuft. Und sozusagen das, was uns da wesentlich ist, ist eben auch diese Schritte von Preprint, Einreichung, Begutachtung, Revision Publikation. Also wenn wir über Publikation von einem Aufsatz reden, dann meinen wir nicht dieser Preprint, der irgendwo abgeladen wird, sondern mit Publikation ist dann schon diese endgültige Publikation mit einem Qualitätsstempel gemeint. Erst ab dem Punkt ist es sozusagen anerkanntes Wissen, wenn nicht sozusagen besondere Umstände vorliegen.
Bevor wir jetzt zu Ihrem Boykott gleich kommen, nochmal an Sie die Frage. Sie sagen, die Unterscheidung Geistes- und Naturwissenschaften ist so nicht mehr aufrechtzuerhalten, denn die Techniken sind vergleichbar, je nachdem, was erforscht wird. Und es können auch Techniken der, was weiß ich was, Empirie in den Geisteswissenschaften verwandt werden, je nachdem, wer was tut und woran man gerade arbeitet. Gibt es denn so etwas, was Herr Ziegler beschrieben hat, auch für die Geisteswissenschaften? Hat man diesen Publikationsmechanismus auch da?
Ja, sozusagen wie immer in der Wissenschaft in der fachspezifischen Adaptation. Aber das Prinzip ist dasselbe. Die Geisteswissenschaften haben sozusagen mal ein paar Jahre gehabt, wo sie zeigen mussten, wie die Qualitätssicherungssysteme in ihren Zeitschriften, die weniger formalisiert sind als in den Peer-Review-Journals der Naturwissenschaften oder der Sciences. Aber das heißt nicht, dass sie sozusagen weniger anspruchsvoll sind. Also wenn Sie in Deutschland eine keltologische Zeitschrift herausgeben, um so ein Beispiel zu machen, dann ist es ziemlich schwierig, auch international ein doppelt anonymisiertes Peer-Review-Verfahren zu machen, weil alle, die als Peer-Reviews auftauchen, am ersten Satz sehen, wer diesen Text verfasst hat, und der Autor oder die Autorin sieht am ersten Satz des Gutachtens, des anonymisiert mitgeteilten Gutachtens, wer das gegutachtet hat. Also es gibt sozusagen Größen von Teilsystemen und diese Größen haben Folgen für das, was sinnvolle Operationen der Qualitätssicherung innerhalb dieser Teilsysteme des Wissenschaftssystems insgesamt sind. Aber die Verfahren, sozusagen einen wissenschaftlichen Wissensanspruch, also einen zu publizierenden Text, unter sozusagen höchst scharfe Prüfung zu stellen, die Prinzipien dieser Verfahren sind über das ganze Wissenschaftssystem gleich.
Sie haben eben in unserem Vorgespräch eine Bemerkung erwähnt, die Sie Ihren Seminaristen gleich zu Beginn des Studiums so mitgeben. Da geht es, glaube ich, um Gedichtinterpretation und Sie wollen da etwas nicht hören.
Ja, also das bezog sich auf die Frage, wie in der Wissenschaftskommunikation, so wie wir sie jetzt diskutieren, wie da soziale Netzwerke funktionieren, welche Rolle Facebook, Twitter und so etwas spielen können. Und mein Argument ist in diesem Zusammenhang, dass das eine Form ist, in der die Kommunikation zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der einen Seite, das, was ich soziale Seite von Wissenschaft nenne, und die wissenschaftliche Kommunikation in einem epistemischen Sinne, wo diese beiden Kommunikationsformen sozusagen unscharf in ihren Grenzen werden. Das finde ich problematisch. Wissenschaft beruht darauf, dass sie sich in ihren Wissensansprüchen und Kommunikationsformen von anderen Formen des Wissens und der Kommunikation strikt unterscheidet. Und weil ich Literaturwissenschaftler bin, darauf spielen Sie jetzt an, Herr Graf, weil ich Literaturwissenschaftler bin und sehr viel Wert darauf lege, dass Literaturwissenschaft was anderes ist als, sagen wir mal, um das jetzt polemisch und durchaus nicht respektfrei zu sagen, was anderes ist als die Form, in der sich Marcel Reich-Ranicki über Literatur äußert, nämlich gerade nicht argumentearm und deutungsstark, sondern im Gegenteil deutungsschwach, aber dafür argumentestark. Weil ich das gerne sozusagen einüben möchte bei den Studierenden, sage ich, das Seminar ist ein Sprachspiel, eine Kommunikationsform und in der gelten bestimmte Regeln. Und eine der Regeln ist, dass hier Sätze, die beginnen mit für mich, bedeutet das aber, dass die gerade nicht zugelassen sind. Und zwar deswegen, weil sie die Begründung für das, was dann als Hypothese angeführt wird, in das Subjekt zurückverlegen. In der Moderne konstituiert sich das Subjekt aber gerade nicht dadurch, dass es sagt, ich bin so wie alle. Das war früher mal so, so ist es heute nicht mehr, sondern das Subjekt konstituiert sich dadurch, dass es sagt, ich bin ganz anders als alle anderen. Also Exklusionssubjektivität hat das jemand mal genannt. Das moderne Subjekt ist inkommensurabel gegenüber allen anderen Subjekten. Und wenn es die Begründung für seine Textinterpretation in sich selbst zurückverlegt, dann behauptet es schon damit, dass diese Interpretationshypothese nicht intersubjektiv begründbar sei. Und wissenschaftliche Sätze müssen intersubjektiv begründbar sein.
Trotzdem haben auch Sie eben eine Unterscheidung getroffen zwischen Wissenschaftssprache der Geisteswissenschaften und der Wissenschaftssprache der Mathematik. Also die Geisteswissenschaften haben eine Tendenz, eher in den Alltagsgebrauch, in dieses Gefühlige, das Assoziative zu gehen. Das sind Dinge, die Sie mit Ihren Aufsätzen nicht in Verbindung bringen können.
Nein, das ist allemal nicht, was den Kern angeht. Ich meine, am Ende schreiben wir Aufsätze natürlich doch über Dinge, die uns interessieren. Aber ich glaube, das ist eher sozusagen für einen mathematischen Diskurs eine gewisse Mühe, dann eben einfach auch sozusagen Interesse an Dingen zu begründen und eine Begeisterung für gewisse Dinge auch rüberzubringen. Aber das ist nichts, was sich dann sozusagen in den Hauptresultaten und im eigentlichen Kern von einem Aufsatz wiederfinden kann.
Mhm. Die Resultate sind also klar erkennbar. Ja. Könnte es denn so etwas wie diesen Cornell-Server für die Geisteswissenschaften geben? Sie sagen ja auch, auf dem öffentlich zugänglichen Server liegt auch sehr viel Schrott der Mathematik. Der ist aber wahrscheinlich nur einfach ein großer Haufen. Wenn man sich irgendwas rauspickt, kann man relativ schnell sehen, ob das dazu passt oder nicht, ob das korrekt ist oder nicht. Ist das in der Geisteswissenschaft nicht schwieriger?
Also ich sage gleich was dazu, ich muss aber erst Einspruch erheben, weil Sie gesagt haben, die hätten eine Tendenz, so zu reden wie Alltagssprache oder gefühlig. Das glaube ich nicht, dass man das so generell sagen kann, im Gegenteil. Aber es gibt sozusagen die Erwartung, also die Fremderwartung an die Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, dass sie so sprechen sollten wie in der Alltagssprache. Also ich bin immer aufgewachsen damit, dass die Leute sagen, reden Sie doch mal verständlich. Ich sage, wieso? Ich rede eine ganz bestimmte Fachsprache, die sieht nur so aus, als ob sie das alltägliche Deutsch wäre, ist es aber nicht. Weil alle Begriffe, zum Beispiel der Begriff der Institution, was ganz anderes ist, als was man sich so gemeinhin damit vorstellt. Das ist eine begriffliche Sprache und es gibt eine Fremderwartung. Das ist ein Problem für die Geisteswissenschaften. Es gibt eine Fremderwartung, sie sollten normal reden können. Müssen sie nicht, wie alle anderen Wissenschaften auch. Wissenschaften kommunizieren zunächst mal für Wissenschaften. Und die Frage der Außenkommunikation ist dann eine andere. Aber solche Server, also es gibt solche Portale, es gibt solche sozusagen virtuellen Bibliotheken, könnte man das nennen, was Herr Ziegler beschrieben hat. Und das gibt es für die Geisteswissenschaften auch.
Gibt es denn dieses Phänomen auch, dass man das Qualitätssiegel durch den realen Druck hat in den Geisteswissenschaften?
Ja, und ist das da noch viel? Es hängt nicht am Druck, es hängt an den Prozessen bis zum Druck.
Ah,
es hängt nicht an der Materialität von Papier und Farbe, sondern es hängt an der Qualitätssicherung, die in diesem Verfahren gegeben ist. Und die geht ja sozusagen über den Druckprozess, also wenn man das jetzt mal zu beschreiben versucht und sagt, also was passiert, damit eine Dissertation, also ich nehme jetzt mal sozusagen so einen monographischen Fall, weil der ein bisschen anders liegt und man da vielleicht noch was anderes sehen kann, was passiert, bis in, also sozusagen im alten Verfahren, eine Dissertation, bis die dann in der Institutsbibliothek steht. Ja? Das sind Filter und Filter und Filter. Die Gutachter der Dissertation erstmal, dann der Drittgutachter, wenn es eine Summa-Dissertation ist. Dann wird das zu irgendeinem Reihenherausgeber, also zu einer Buchreihe geschickt. Dann begutachten das die Reihenherausgeber oder nein. Dann muss man bei der VG Worten Druckkostenzuschuss, da wird das wieder begutachtet. Dann ist das Buch endlich erschienen, dann gibt es einen Fachreferenten in der Bibliothek, der sagt ja, ob wir uns jeden Mist hier noch leisten können. Also das alles sind sozusagen Prozesse, die die Zugänglichkeit des Wissens erschweren und seine Verfügbarkeit. Aber dafür seine Qualitätsansprüche mit, noch nicht mit Wahrheit, aber mit einer gewissen institutionellen Verbindlichkeit im Wissenschaftssystem ausstatten. Und darauf beruht diese Mechanik. Deswegen kann man dann sagen, also man kann nicht wirklich einen Leibniz-Preis kriegen, ohne dass man in den Annals publiziert hat oder in meinem Fall in der Deutschen Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Da muss man
publizieren. Gilt denn dann auch der Umkehrschluss? Also was diese Prozesse nicht durchlaufen hat, ist dementsprechend fragwürdig wissenschaftlich?
Nein, überhaupt nicht. Der Umkehrschluss gilt auf gar keinen Fall.
Also könnte es also Anlaufstellen geben, die dieses Qualitätssiegel sozusagen digital erfüllen? Oder gibt es sie?
Also es gibt Anlaufstellen, die das zu sichern versuchen. Es gibt Zeitschriften, digitale Zeitschriften, die genau wie Print-Zeitschriften Herausgebergremien haben, Begutachtungsverfahren haben und die selektiv sind. Es geht um das Verfahren, nicht um die medientechnische Form. Aber eben die Verfahren und die medientechnischen Formen müssen sich aufeinander einspielen. Also Verfahren, die sozusagen in der Printkultur über Jahrzehnte und Jahrhunderte sich herausgebildet haben, stehen im Netz erst, wie soll man sagen, insular zur Verfügung. Hier und da, also in bestimmten Fällen, aber in vielen Fällen auch nicht. Und aussehen tut es auf dem Screen alles gleich.
Das ist ja der entscheidende Punkt. Und danach frage ich Sie jetzt, es gibt ja ganz viel, das eben so schnell publiziert worden ist. Ich nehme an, das kennen Sie auch in den Naturwissenschaften. Und eine These ist ja auch, dass man über exponentiell viel Information, jeder Einzelne verfügt, mehr als zu Menschheitsgeschichten vorher. Ist dieses Wissen nutzbar oder ist es erdrückend?
Naja, es ist, glaube ich, zunächst mal wunderbar, dass das alles zur Verfügung steht, aber das liefert eben einfach auch harte Arbeit beim Filtern. Jetzt nicht nur die Frage, was richtig oder falsch ist, sondern auch was interessant ist, was gesichert ist, was und so weiter. Und da gibt es eben auch in der Mathematik diese ganz etablierten Prozesse von wie begutachtet und revidiert und dann publiziert wird. Und wir leben da im Moment in sehr spannenden Zeiten, wo eben auch diese ganzen Sachen sehr ausführlich diskutiert werden, wo alternative Modelle ausprobiert werden, wo letztlich die Kommunikationsmöglichkeiten von Internet und so Sachen eben auch genutzt werden, wo alternative Möglichkeiten eben auch aus dem ökonomischen Druck raus natürlich exploriert werden, wo auch so Dinge wie, also in der Mathematik wird nicht doppelt blind begutachtet, es wird blind begutachtet, das heißt, der Gutachter weiß, von wem der Aufsatz kommt, aber der Autor weiß nicht, von wem die Gutachten kommen, üblicherweise. Das sind aber alles Modelle, die im Moment auch wieder diskutiert werden, wo auch ein Stück weit experimentiert wird. Es gibt neue, eben auch Blog- und Wiki-artige Plattformen für Fachdiskussionen, die sehr spannend sind. Also Math Overflow wäre eine, die man in dem Kontext nennen kann. Also da ist eine ganze Menge auf der einen Seite Diskussion drin, auch Fluss drin, Veränderungen, Experimentelles. Insofern ist es sehr spannend im Moment.
Herr Strohschneider, ich habe eben einen wunderbaren Begriff von Ihnen gehört, nämlich den Begriff der Fassadenvirtuosität. Darauf würde ich Sie jetzt gerne ansprechen. Und ich würde Sie gerne auf einen Ihrer Punkte ansprechen. Ich weiß nicht mehr, ob es 6 oder 7 war, in dem Sie ausformuliert haben, dass man erst ein Erkenntnisinteresse braucht, um dann das Medium dafür zu wählen, mit dem man dieses Erkenntnisinteresse befriedigt. Und eben nicht umgekehrt. Das war, glaube ich, eine Betonung, die Sie sehr deutlich gemacht haben. Könnten Sie diesen Gedankengang erläutern?
Der Gedankengang heißt, und der ist natürlich irgendwie nicht völlig frei von Rücksichten auf wissenschaftspolitische Horizonte und hochschulpolitische Horizonte und so etwas formuliert, das gelingt mir eben nicht mehr so richtig. Also der Gedanke heißt, es geht bei der Diskussion um die Wissenschaft und um ihre Medien immer um wissenschaftliche Erkenntnis. Und ich glaube, das muss man manchmal sagen. Wissenschaftspolitische, wissenschaftsstrukturelle, wissenschaftsmedientechnische Diskussionen sind immer Diskussionen über Ermöglichungsbedingungen von Wissenschaft, nie über Wissenschaft. In den tollsten Umgebungen kann richtiger Schrott produziert werden und in lausigen Umgebungen manchmal auch großartige Wissenschaft. Die sind auch lose gekoppelt sozusagen. Und was ich, sagen wir mal...
Sie sind aber gekoppelt.
Sie sind gekoppelt. Sie sind gekoppelt. Absolut. Sie sind absolut gekoppelt. Es geht um Wahrscheinlichkeiten sozusagen des Gelingens guter Wissenschaft. Man kann es erleichtern, man kann es erschweren. Deswegen lohnt sich die Arbeit sozusagen an den Ermöglichungsbedingungen oder den Möglichkeitsräumen von Wissenschaft. Aber es liegt mir daran, sozusagen aus ganz grundsätzlichen, also aus ziemlich weitreichenden Erfahrungen, es liegt mir daran, grundsätzlich zu sagen, das Sprechen über die Möglichkeitsräume von Wissenschaft muss immer die wissenschaftliche Erkenntnis im Blick haben. Es gibt viele Gründe, naheliegende Gründe der Mittelverteilung, der Kompetenzverteilung, der politischen Machtdurchsetzung und sowas, die dazu führen, dass die Diskussionen über die Infrastrukturen und Möglichkeitsbedingungen von Wissenschaft sich sozusagen verselbstständigen gegenüber dem, was als Erkenntnisproduktion und Weitergabe von Erkenntnis dann in der akademischen Lehre im Zentrum der Wissenschaft steht. Und dagegen habe ich das gesagt. Also es ist sozusagen ein Argument dagegen, Leute in bestimmte Medien hineinzutreiben, zum Beispiel. Wenn Sie die brauchen und wenn Sie sehen, was der Vorteil einer bestimmten Medienkonfiguration für Ihre Forschungsarbeit ist, dann werden Sie die sofort benutzen, weil Wissenschaftler sozusagen enorm agil sind, darin die Welt sozusagen immer im Hinblick auf ihre Erkenntnisleidenschaft sich zunutze zu machen. Wie fördern wir die Geisteswissenschaften? Indem wir jetzt E-Humanities machen, wogegen nichts spricht. Solange klar ist, dass es um den Zweck geisteswissenschaftlicher Erkenntnis geht und nicht um die Verselbstständigung digitaler Umgebungen, im Hinblick auf welche dann die geisteswissenschaftliche Forschung selbst sozusagen keine Rolle mehr spielt.
Was ist denn jetzt ein Fassadenvirtuose, bitte?
Das ist
Fassadenbauvirtuosität,
ja, genau,
Entschuldigung.
Das ist ja, nur, ja, genau. Das ist ja nur eine Fortführung eines Buches von Herbert Rosendorfer.
Der Ruinenbaumeister.
Der Ruinenbaumeister. Und ja, wir leben in einem Wissenschaftssystem, wo man ab und an schon sozusagen sich in der Lage fühlt, ob es nicht doch günstiger wäre, jetzt mal eine Fassade zu bauen.
Wir sendeten Blogs, Wikis und Co. Wissenschaftskommunikation digital aus der Grenzfragenstaffel Schöne digitale Welt, Chancen und Grenzen der Digitalisierung. Es diskutierten unter der Leitung von Bernd Graf von der Süddeutschen Zeitung die Professoren Günther M. Ziegler, Mathematiker an der FU Berlin, sowie Peter Strohschneider von der LMU München. Veranstalter waren die Bayerische Akademie der Wissenschaften und die Bayerische Staatsbibliothek.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.